Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Ganz herzlich willkommen bei uns hier bei Plus Eins. Da sprechen wir ja gerne über die Abenteuer des echten Lebens. Und das mit dem Abenteuer bekommt heute eine ganz besondere Bedeutung. Es geht um Neugier und Entdeckergeist auf abenteuerlichem Terrain. Denn mein heutiger Gast hat einen besonderen Job, der ihn unter anderem in Eishöhlen rund um einen Vulkan in der Antarktis führte, auf Gipfel des Himalayas ohne Sauerstoff auf 7000 Meter und in uns abgeschnittene Welten, in denen er sich auf einmal einer Art lebenden Stein gegenüber sah. Er sagt, die Zeit der Entdeckung ist noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, ihre spannendste Phase hat gerade erst begonnen. Herzlich willkommen, Lars.
Hallo, es freut mich.
Lars Abromeit ist zu Gast bei Plus Eins. Du bist Wissenschaftsjournalist, Autor und Expeditionsreporter. Als solcher kennen dich viele und deine Berichte sicherlich auch aus dem Geo-Magazin, in dem Artikel eben regelmäßig mit sehr, möchte ich sagen, bildgewaltiger Begleitung erscheinen von dir. Aber du machst auch Filme und schreibst Bücher und du gehst an Orte, die meistens einfach wahnsinnig extrem sind, in die sich Wissenschaftler für den Erkenntnisgewinn irgendwie vorgewagt haben. Und du sagst, auch als Journalist will ich da ganz, ganz nah dran sein, auch wenn das mit sich bringt, wochenlang im Dunkeln, im Eis oder im Regenwald extremer Belastung ausgesetzt zu sein. Warum ist dir das so wichtig?
Naja, es gibt einfach eine ganze Reihe von Erkenntnissen, die wir nicht am Schreibtisch oder im Labor gewinnen können. Manchmal muss man dann doch relativ weite Wege gehen und in die Natur vordringen, auch in extreme Lebensräume. Und die Menschen, die das machen, die sind dann natürlich da so weit unterwegs, dass es wichtig ist, auch zu vermitteln, was die da eigentlich tun, warum die diese Strapazen und Risiken in Kauf nehmen. Und da komme ich ins Spiel. Das ist meine Aufgabe, sie zu begleiten und dann auch tatsächlich in den Geschichten mitzuerzählen, was sind das für Menschen, was machen die da eigentlich, weil die Forschenden ja nicht für sich selber da unterwegs sind. Mhm. Nicht, weil sie den Adrenalinkick suchen, sondern weil sie Erkenntnisse versuchen zu gewinnen, die uns als Gesellschaft auch wieder häufig zugutekommen. Und manchmal muss man dafür eben so weit gehen und das versuche ich mitzuerzählen.
Wir sind beide in West-Berlin geboren. Das habe ich dir schon mal erzählt. Schafft für mich so ein Gefühl der Verbundenheit zu dir. Beide Mitte der 70er. Ich habe dann mal gemerkt, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Beide haben wir Familie mit Kindern, sind beide Journalisten, haben auch schon mal in einem Podcast-Projekt zusammengearbeitet. Daher kennen wir uns. Aber was würdest du sagen, warum hängst du auf 7000 Metern ohne Sauerstoff rum oder gehst in diese Höhlen rein, in denen zum Teil noch nie jemand gewesen ist? Was hat für dich diesen besonderen Weg geebnet, den ja quasi kaum ein anderer Journalist in Deutschland geht so.
Über die Jahre hat sich das so ein bisschen aufgebaut, dass ich ja immer mehr auch Kenntnisse erlangt habe, wie baue ich mir eine Eishöhle oder wie gehe ich mit den Seilen um, wenn es in tiefe Höhlen hinabgeht. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Mir macht es einfach eine wahnsinnige Freude und fasziniert mich jedes Mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn auch noch mehr Menschen, also noch mehr Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen über diese Forschungen berichten. Aber natürlich, ja, kann es halt nicht jeder, da mitzugehen. Und man muss auch ein bisschen auch auf sich selbst aufpassen können. Man kann den Forschungsteams ja nicht aufdrücken, dass die dann wie Babysitter auf mich aufpassen. Da muss ich schon auch selber ein bisschen klarkommen können.
Klar, der Journalist darf dann nicht irgendwie in der Steilwand hängen bleiben. Aber dein Anfang war ja geradezu unschuldig. Studiert hast du Jura und Biologie, später Henri-Nannen-Schule, dann zu Geo. Das war immer dein Traum, auch schon als Junge. Hast du dann gemacht. Dass es dann aber tatsächlich passiert ist, also dass du überhaupt mal rausgegangen bist, hat das was mit einem Abenteuergehen in der Familie zu tun oder war das einfach eine Gelegenheit?
Also wir sind ja beide in Berlin sozusagen auf einer Insel damals, West-Berlin, auf einer Insel aufgewachsen, ne? Umrundet von der Mauer und wir haben ganz in der Nähe der Mauer gewohnt und ich habe oft gedacht, so boah, was liegt wohl dahinter? So, das habe ich mich damals schon so als Kind oft gefragt, so ja, das kenne ich gar nicht und was liegt hinter dem Horizont? Und diese Frage, die begleitet mich eigentlich seither bis heute. Und ja, meine Familie hat das auch immer mit gefördert. Mein Vater war Naturwissenschaftler, als Physiker hat er gearbeitet hier in Berlin und war mal viel in der Welt unterwegs, in Japan, in Indien, in den USA und hat davon da viel mit vermittelt. Meine Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet, war auch so naturwissenschaftlich ein bisschen bewandert. Und so haben meine Eltern das, glaube ich, schon mir so ein bisschen mitgegeben, meinem Bruder und mir. Aber natürlich dann so erst nach der Schule ging es so richtig los, dass ich dann angefangen habe, die Welt zu entdecken und bin viel gereist und ja, habe mich einfach dafür interessiert, immer am Anfang im Studium so für diese Zwischenschnitte zwischen Gesellschaft und Naturwissenschaft, also wie gehen wir mit Naturwissenschaften eigentlich um? Ich hatte dann so Umweltrechtsfragen, haben mich sehr interessiert, Medizinrechts- und Ethikfragen und ja, und irgendwie so bin ich dann halt darüber zum Journalismus gekommen und ja, bin jetzt seit über 20 Jahren tatsächlich bei Geo und auch in diesem Bereich unterwegs.
Ich würde heute gerne ein bisschen mehr über besonders bedeutsame Expeditionen von dir erfahren. Nimm uns da gerne mit in diese anderen Welten. Außerdem interessieren mich Fragen, wie zum Beispiel diese Expeditionen dein Leben auch in deinen Alltag vielleicht verändert haben. Also irgendwie steht man vielleicht in der Drogerie anders an der Kasse, wenn man vorher irgendwie an einem Vulkan rumgehangen hat, 6 Wochen lang. Und du bist ja ganz nah dran dabei, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unseren Planeten erkunden, um zu erfahren, wie es ihm aktuell so geht. Und daher hast du nicht zuletzt die Frage mitgebracht, wie bleiben wir zuversichtlich, wenn uns das doch insbesondere angesichts der globalen Klimakrise gerade zunehmend schwerfällt? Da sprechen wir drüber in unserer wöchentlichen Rubrik Die Antwort. Lars Abromeit, schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Lieber Lars, es gibt ein Buch von dir mit deinen besten Reportagen bis an den Rand der Welt, Forschungsexpeditionen zu den spektakulärsten Orten der Erde. Da kann man viele deiner aufwendigen Expeditionen nachvollziehen und so auch deine Anfänge. Und da ging es über Wochen lang in die Antarktis. Und du warst da in dieser extremen Region dann auch noch an extremen Orten, zum Beispiel am Mount Erebus. Das ist ein Vulkan. Mhm. Kannst du uns dahin mal mitnehmen? Was ist das für ein Ort?
Ja, gerne. Also diese Reise war für mich so der Einstieg quasi in den Expeditionsjournalismus. Die erste richtig große Expedition. Und das Ziel war zweierlei in der Antarktis. Zum einen ein Bereich der Antarktis, der nicht von Gletschern bedeckt ist. Die sogenannten antarktischen Trockentäler. Das ist quasi wie die Sahara, nur tiefgefroren. Ja, also mit minus 30 Grad und wirklich so die Grenze dessen, was Leben aushalten kann. Da kann man sehr schön in die Erdgeschichte auch zurückblicken und eben an die Grenzen des Lebensmöglichen. Und das andere Ziel war der Mount Erebus. Das ist ein aktiver Vulkan in der Antarktis. Das ist sehr spannend, weil man an diesem Vulkan direkt vom Krater in den Lavasee hineinblicken kann. Das gibt es nicht so oft. Das gibt es nur ganz wenige Vulkane, an denen das möglich ist. Und so kann man eine Eruption vom ersten Moment an verfolgen. Der speit dann regelmäßig so Lavabrocken aus. Und wir standen da oben und haben mit Instrumenten, mit den Forschern natürlich zusammen versucht, ja, zu messen, wie funktioniert eigentlich so eine Eruption eines Vulkans.
Also ich habe da sofort so comichafte Bilder vor Augen, wie dann Wissenschaftler in den Krater reingucken und den Kopf da so rüberstecken, um die Eruptionen zu sehen.
Ja, das Verrückte ist, am Mount Erebus, der ist von Gletschern bedeckt. Das heißt, draußen ist es wahnsinnig kalt. Es kann locker minus 30 und mit Windchill auch mal minus 60 Grad kalt sein. Und natürlich, die Lava ist wahnsinnig heiß. Und die Gesteinsbrocken, die da rauskommen, die glühen innen noch und so, sind so richtig, wenn die rauskatapultiert werden, ja, wie so neugeborenes Gestein. Und wir mussten auch diesen Lavabomben zum Teil ausweichen. Dann sagen die Forscher immer, also man darf auf keinen Fall wegrennen, sondern du musst gucken. Die Lavabombe fliegt aus dem Vulkan heraus und dann musst du die Flugbahn verfolgen und im letzten Moment zur Seite treten. Ja, weil wenn du in den Rücken zudrehst, ist ganz schlecht, dann siehst du natürlich nicht, wo sie hinkommt. Und genauso haben wir das auch gemacht. Und es gab schon ein paar aufregende Momente.
Rückwärts den Vulkankrater dann wieder runter zum Zeltlager, oder?
Wenn du am Krater stehst, dann guckst du, ne, und zwischen den Eruptionen, da kannst du natürlich dann schon normal mit einem Schneemobil fahren, über den Schnee, aber im Laufe der Eruption musst du tatsächlich die Flugbahn der Geschosse verfolgen. Das sind richtige Salven, die da rauskommen und eine Atemgeschwindigkeit.
Ich habe ja viele von deinen Artikeln gelesen. Ich glaube, ich habe da mehrfach diesen Indiana Jones Moment erlebt, den, glaube ich, nicht viele Menschen erleben dürfen, nämlich, dass ein Hubschrauber einen irgendwo absetzt. Wenn jetzt so ein Hubschrauber dich da irgendwie in dieser Antarktis-Sahara absetzt oder sonst wo und du weißt, der kommt jetzt eine Woche oder noch länger nicht und wenn die Witterung nicht stimmt, dann kommt er auch erstmal gar nicht mehr. Was ist das für ein Gefühl?
Ja, man ist tatsächlich den Elementen eben ausgesetzt. Das merkt man dann. Und ich liebe das eigentlich, diesen Augenblick, wenn der Hubschrauber abdreht und es dann plötzlich ganz still wird. Weil vorher natürlich alle aufgeregt sind, die Ausrüstung muss verladen werden, das muss auch irgendwie funktionieren, es muss dann oft schnell gehen. Manchmal kann der Hubschrauber gar nicht landen, dann musst du quasi aus dem schwebenden Hubschrauber abspringen. Aber wenn er dann abdreht und alle da sitzen, dann bist du plötzlich wirklich auf dich allein gestellt und das ist eigentlich ein schöner Moment, weil du weißt, jetzt kommt es auch wirklich drauf an. Jetzt hast du dich vorher wochenlang drauf vorbereitet Und jetzt musst du zeigen, ob es funktioniert. Und ja, mit dem zurechtkommen, was da vorhanden ist.
Minus 30, minus 40 Grad und der Wind kreischt dir in die Jacke. Wie ist denn das zwischenmenschlich? Ihr seid ja da auf engstem Raum mit Leuten, die ihr quasi gar nicht kennt. Also Fahrstuhl nur viel krasser und ein paar Wochen lang und sehr, sehr kalt und herausfordernd mitunter. Was macht das mit einem? Darf man sich dann noch streiten? Weil man kann ja auch nicht sagen, ich bin jetzt sauer, ich gehe mal eine Runde im Park spazieren. Den gibt's nicht.
Ja, idealerweise hat man sich vorher schon mal getroffen und bei vielen großen Expeditionen machen wir das auch so, dass wir uns vorher schon mal zusammensetzen und einfach uns gegenseitig kennenzulernen. Manchmal ist das nicht möglich. Jetzt bei Mount Erebus war es tatsächlich so, dass wir eine Woche lang auf gutes Wetter warten mussten. Deswegen kannten wir uns in der Woche dann schon mal so ein bisschen in der Forschungsstation an der Basis, haben wir uns dann so ein bisschen kennengelernt und auch schon gleich gemerkt, was es bedeutet, mit einer schwierigen Situation umzugehen. Nämlich, du möchtest losfliegen, kannst aber nicht, weil Schneesturm herrscht. Und ich glaube, es zeigt eigentlich ganz gut, wie wir Menschen so ticken. Man lernt sich natürlich sehr schnell kennen, auch in schwierigen Situationen. Wie gehen wir mit Konflikten um, wenn es irgendwie nicht weitergeht, mit Frust, mit schlechtem Wetter. Und eigentlich war es immer so, die Menschen, mit denen ich unterwegs war, waren alle ganz gut darin, sich auf solche Situationen gedanklich schon mal und auch emotional vorher darauf vorzubereiten und einzustellen. Und dann, wenn es drauf ankam, ja, nicht auszuticken, sondern so zu schauen, wie kommen wir am besten als Gruppe auch voran. Und klar kann man sich auch mal streiten, aber du weißt, du kannst dir nicht aus dem Weg gehen. Du musst am nächsten Tag auch wieder zusammen frühstücken. Und das hat automatisch den Effekt, dass alle sich Mühe geben und auch versuchen, in die Perspektive der anderen sich hineinzuversetzen.
Du sagst, diese ersten Reportagereisen da in der Antarktis haben dein Leben verändert. Inwiefern?
Ja, für mich war das einfach ein Türöffner in eine absolut faszinierende Welt der Forschungsexpeditionen. Ich konnte mir damals am Anfang nicht vorstellen, dass es sowas wie einen aktiven Vulkan mitten im Eis überhaupt gibt. Dass es sowas wie die Trockentäler, so eine gefrorene Trockenwüste in der Antarktis, dass es sowas gibt. Und das war für mich einfach so eine Offenbarung, die mich seither immer wieder triggert, dieser Neugier zu folgen, gerade für den Erkenntnisgewinn, ganz besonders mit den Forschenden. Und ich habe dort viele Menschen kennengelernt, mit denen ich heute auch noch Kontakt halte. Also unter anderem zum Beispiel den Astronauten Alexander Gerst, der war damals Vulkanforscher, hat dort an diesem Mount Erebus seine Doktorarbeit gemacht und ja, hat den Vulkan vermessen. Und ja, wir sind bis heute befreundet und er hat sich dann halt irgendwann bei der ESA beworben, wurde ein Astronaut und jetzt seither tauschen wir uns darüber aus, über Entdeckungsreisen im Weltall und auf der Erde. Und so gibt's mehrere Kontakte, die sich aus der Antarktis damals ergeben haben, weil das natürlich auch so ein Magnet ist für Entdecker und Entdeckerinnen, gerade aus der Forschung.
Nachbarn.
Ich wohne in Berlin in einem Hinterhof in einer Einzimmerwohnung im dritten Stock. Und das Besondere ist, dass das Vorderhaus recht nah dran ist. Das heißt, ich kann sehr gut in die Wohnung meiner Nachbarn schauen und die können auch sehr gut in meine Wohnung reinschauen. Im zweiten Stock eben wohnte ein Mann, der war ungefähr in meinem Alter, groß, schlank, dunkle Haare. Er hat sehr gerne gekocht, hat gerne auch gelesen und wirkte einfach so sehr sympathisch in der Art und Weise, wie er da gelebt hat. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass immer, wenn ich morgens mein Fenster aufgemacht habe, dass er dann an seinem Küchentisch saß und Kaffee getrunken hat. Also er war dann quasi schon da und ich fand es dann irgendwie ganz nett, dass man halt so gemeinsam aufsteht. Und dann hat er immer wieder mal mir so zugewunken morgens und ich dann auch ab und zu mal zurückgewunken, aber immer nur so ganz verschüchtert. Und dann gab es einen Tag, an dem bin ich in die Küche gegangen und habe dann gesehen, im Küchenfenster gegenüber, also bei ihm, hing ein Schild im Fenster. Und auf dem Schild stand Coffee? Fragezeichen und da war noch so eine kleine Kaffeetasse gemalt. Ich habe das Schild gesehen und ich bin erstmal erschrocken. Und gleichzeitig war es natürlich auch total aufregend. Und dann bin ich rübergegangen. Dann hat er die Tür aufgemacht und wir haben uns umarmt. Er war wirklich sehr freundlich und warm. Wir haben uns gut unterhalten. Wir hatten auch das Gefühl, wir kennen uns schon. Also ich habe mich auf jeden Fall so total wohl gefühlt da. Das Ganze klingt ja wie der Anfang von einer super romantischen Liebesgeschichte. Und dadurch aber, dass wir eben so nah beieinander wohnen, wollten wir beide einfach nicht riskieren, dass es nicht klappt und wir dann uns nicht mehr aus dem Weg gehen können und immer bei dem anderen in die Wohnung gucken können und sehen, was der irgendwie gerade macht. Ja, wir finden es schade, aber wir sind jetzt erstmal nur Freunde.
Wissenschaftsjournalist und Expeditionsreporter Lars Abromeit. Eine andere Expedition, die dich ganz besonders gefordert und ein bisschen auch, muss man sagen, an deine Grenzen gebracht hat, war eine im Himalaya. Da warst du unter einer Gruppe von Freiwilligen, die auf 7000 Metern Höhe Sauerstoffmangel künstlich herstellen wollten, also beziehungsweise der stellt sich ja da einfach ein. Und es ging darum zu schauen, wie der Körper auf unterschiedlichen Ebenen reagiert, um dann Rückschlüsse unter anderem für die Intensivmedizin zu ermöglichen. Nur um das mal klar zu machen. Also bei dieser Reise war klar, ihr seid alle Probanden, ihr werdet krank. Die Frage ist nur, was passiert dann?
Ganz genau. Die Idee war, dass man in der Intensivmedizin die Patienten ja nicht genau untersuchen kann, was da jetzt bei ihnen im Körper passiert, da sie so viele verschiedene Komplikationen haben, dass man den Sauerstoffmangel isoliert gar nicht mehr betrachten kann. Die sind so labil, da kannst du jetzt keine Tests reinmachen. Und daher die Idee, okay, wir gehen mit gesunden Bergsteigerinnen und Bergsteiger auf einen sehr hohen Berg, in dem ähnliche Situationen herrschen, wie als wenn du gleich ein Transplantationsorgan benötigst. Und wir haben das begleitet und es war wirklich so, du weißt, es werden einige aus dieser Gruppe werden krank werden und wir alle werden relativ viel leiden und es wird schwierig. Aber gleichzeitig ist das natürlich dann auch eine Möglichkeit, eine größere Gruppe tatsächlich zu untersuchen mit modernen Geräten, die man dann mitnimmt auf den Berg. Und ja, das war für mich eine einzigartige Erfahrung. Zum Glück hatten wir natürlich beste medizinische Betreuung dabei, wie man sie normalerweise auf einer solchen Expedition nicht hat.
Mhm. Was kostet eigentlich mehr Zeit und Energie? Die organisatorische Vorbereitung, auch mit allen Eventualitäten, oder so diese emotionale Vorbereitung auf eine Mission, vielleicht auch, ja, was die eigene Familie auch angeht, auch mit den Risiken?
Für mich gehört das beides zusammen. Ich muss mich physisch und mental selber darauf vorbereiten, aber natürlich auch meine Familie mit einbinden. Und was mir da sehr zugutekommt, ist, dass meine Frau Caroline, dass sie halt auch selber sich so für die Wildnis interessiert und wir auch so selber viel unterwegs sind, inzwischen auch mit den Kindern. Und dadurch viele Risiken, die anderen vielleicht irgendwie wahnsinnig groß vorkommen, sei es irgendwie eine Lawinengefahr oder ja Stürme oder so, dass sie es so ein bisschen besser einschätzen kann, einfach aus der Erfahrung heraus. Dann ist es auch einfacher, sich vorzustellen, dass ich da jetzt nicht, ja, wie so ein Hasardeur irgendwie den Adrenalinkick suche und mit besonders extremen giftigen Tieren oder mit anderen Naturgefahren mich so auseinandersetze, dass ich sie suchen würde, sondern dass ich das besser, ja, versuche, vernünftig einzuschätzen und auch gesund nach Hause zu kommen. Alle wissen, wir gehen damit so gut es um, wie es eben geht. Und es ist ja nicht so von heute auf morgen. Es ist ja nicht so morgen nach Afghanistan oder in den Irak oder in ein anderes Krisengebiet, sondern es gibt diese Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Und das hilft, glaube ich, auch allen, um sich entsprechend einzustellen.
Das betonst du auch immer wieder. Das sind keine Abenteuer. Das ist natürlich irgendwie wild, was das für Gegenden sind, ne? Aber das ist sehr kalkuliert, was du da eigentlich machst. Lieber Lars, diese Situation im Himalaya, auf die wir gerade schon zu sprechen gekommen sind. Du steigst ja mit einigen Forschern und so ein paar Dutzend Freiwilligen den Berg rauf, um zu schauen, wie der Körper im Grunde genommen in einer Notsituation reagiert. Sauerstoffmangel, das Ganze ist wahnsinnig aufwendig. Aber es kommt dann quasi mit Ansage, dass Menschen krank werden. Manche müssen absteigen wieder. 7000 Meter halten nicht alle aus. Das Team dünnt sich aus. Und dann seid ihr da, so beschreibst du es ja auch in deinem Text, während der Expedition auch noch von den Fernausläufern eines Blizzards betroffen. Und dann hängt ihr da oben auf rund 7000 Metern und dann merkst du, wie dir das wirklich auch persönlich hart zusetzt. Kannst du das mal beschreiben? Was ist da vor dem Zelt los, im Zelt, im Team, in dir?
Ja, besonders schwierig war tatsächlich dann der letzte Aufstieg zum höchsten Lager. Das ist auf 7000 Meter Höhe, also quasi schon fast am Gipfel. Da würde man normalerweise nicht übernachten, wenn man auf einen Berg steigt, der nur knapp über 7000 Meter Höhe ist. Also es sind dann noch ungefähr 100, 120 Meter bis zum Gipfel. Aber da wir ja diese Testreihen machen mussten, diese medizinischen Tests, mussten wir auch tatsächlich die Zeit einplanen in dieser Höhe. Und dadurch mussten wir dort übernachten. Und das war eine wirklich schwierige Situation, weil der Aufstieg schon sehr mühsam war. Es wurde plötzlich kalt und sehr windig. Und wir hatten vorher so schlechtes Wetter gehabt durch diesen Sturm, dass große Teile des Materials hin und her gebracht werden mussten. Die Sherpas, die das gemacht haben, waren dann auch ja, selber auch ausgelaugt. Und man merkte plötzlich so, oh, jetzt sind wir ja wirklich auf uns allein gestellt. Du warst über diese Wochen dann auch so ein bisschen daran gewöhnt, dass die Sherpas dich unterstützen, dass die viel tragen, gerade von diesen medizinischen Ausrüstungsgegenständen, aber auch, ja, die helfen natürlich beim Zeltaufbau, beim Kochen und so weiter. Da ist ganz viel bei so einer großen logistischen Expedition im Hochgebirge wird dir abgenommen. Und plötzlich ist es nicht mehr so. Du musst schauen, dass du alleine zurechtkommst. Und in dieser Nacht war es dann so, dass wir zu dritt im Zelt waren. Wir hatten noch ein kleines Stück Lebkuchen, was wir uns dann zu dritt geteilt haben. Und es war einfach so wahnsinnig kalt. Und der Sauerstoffmangel ist so extrem, dass du nachts nicht mehr richtig schläfst. Die Atmung setzt dann zwischendurch kurz aus, weil der Körper eben fängt erstmal an, so ein bisschen zu überventilieren und plötzlich merkt er, oh, das ist aber zu viel, versucht wieder gegenzusteuern. Und ich bin dann aufgewacht, wie der Fotograf Steffen, mit dem ich unterwegs war, plötzlich so, plötzlich so ganz tief wieder einatmete, weil er vorher quasi wirklich aufgehört hatte zu atmen. Dann denkst du, und ich dachte so, oh Gott, der atmet nicht mehr, der ist tot und plötzlich ist er wieder da. Und ja, das waren schwierige Momente. Da dachten wir auch, boah, also alle, hoffentlich überleben wir diese Nacht und kommen wieder runter. Ich bin dann auch mal aus dem Zelt raus und man hat dann einen tollen Ausblick gehabt auf Nepal und Tibet. Man ist ja wirklich auf dem Dach der Welt dann. Aber ja, letztendlich habe ich auch die Stunden gezählt, bis es wieder hell wurde und die Sonne wieder kam.
Es gab ja auch mal so eine Situation in der Höhle im Süden von China, wo du abgerutscht bist und dann so ganz knapp dich nochmal auffangen konntest, Tagesmarsch vom Eingang entfernt. Sind das dann aber auch so Augenblicke, wo du das Gefühl hast oder wo du vielleicht auch denkst, oh Mann, hätte ich doch einen Bürojob, hätte ich es doch gerne mit Agenturjournalismus gemacht?
Ja, also natürlich verdrängt man das dann im Nachhinein gerne wieder und wenn man zurückkommt, denkt man am liebsten an die schönen Momente zurück, aber es sind dann einfach ja schon so Situationen, wo man sich fragt, okay, ja, wo kehre ich jetzt tatsächlich um und bin ich vielleicht einen Schritt zu weit gegangen? Ich fand es im Nachhinein, haben wir es glaube ich nicht schlecht gelöst, aber jetzt im Himalaya habe ich danach auch gesagt, okay, das Risiko da oben ist dann doch so hoch. Das haben wir dann auch in der Auswertung der medizinischen Daten gesehen, dass du als Mensch sehr schnell in eine Situation kommen kannst, dass du zum Beispiel kurz vor einem Hirnödem stehst, also vor einer Auflösung der Blut-Hirn-Schranke, die dann lebensbedrohlich werden kann und die du dann auch medizinisch nicht mehr behandeln kannst. Das konnte man nachher in dem Vergleich der Hirnscans vor und nach der Expedition sehen. Das kann man dann nicht mehr erkennen und dann kannst du auch nicht mehr gegensteuern. Und das sind so Erkenntnisse, nach denen ich dann auch gedacht habe, boah, ich glaube, auf so einen hohen Berg würde ich nicht gerne nochmal steigen. Es gibt ja auch ja, kleinere Berge, die trotzdem ebenso spannend sein können.
Und nach so intensiven Naturerfahrungen, wenn man da so lange auch draußen ist und einfach viel Wind pfeifen gehört hat und viel auch gar nichts gehört hat, guckst du dann anders auf das, was wir hier machen in der sogenannten Zivilisation? Kommt dir das manchmal nicht vielleicht ein bisschen schräg vor auch?
Ja, total. Also wenn ich von so einer langen Expedition zurückkomme, dann dauert es oft so ein paar Tage, bis man sich wieder an den Rhythmus und einfach das Tempo unseres Alltags gewöhnt hat. Und ja, manchmal ja, wird mir dann doch bewusst, wie weit wir uns in unserem Alltag oft von der Natur auch einfach entfernen.
Große Abenteuer hast du ja einige auch in so Gegenwelten quasi unternommen, wie andere Planeten. Eine finde ich sehr faszinierende Gegend, die du immer wieder auch aufsuchst, sind die Tepui-Tafelberge. Wie ich bei dir las, eine der ältesten Landschaften der Welt. Sind im Grunde genommen Plateaus, isoliert, schwer erreichbar, aber durch bestimmte Vorgänge jetzt eben mit kilometerlangen Höhlensystemen durchzogen. Du nennst sie Inseln der Zeit. Also ich meine, diesen Ort, kannst du den mal beschreiben? Vielleicht mal auch die Anfahrt dahin?
Das Besondere an den Tafelbergen ist, sie sind uralt. Sie gehören zu einem Sandsteinplateau, was ja vor 1,7 Milliarden Jahren das heutige Südamerika bedeckt hat. Und das hat sich so langsam aufgelöst und das Gestein ist sehr hart und deswegen sind jetzt nur noch diese Tafelberge als Inseln von diesem ehemaligen Plateau übrig. Und das macht sie so besonders, weil dadurch sich die Tier- und Pflanzenwelt auf diesen Tafelbergen getrennt entwickelt hat von der Ebene und auch von den Tafelbergen untereinander. Deswegen ist ein Großteil der Arten, die dort zu finden sind, ganz eigenständig. Und das macht sie natürlich für die Biologie sehr spannend, aber auch für geologische Forschung. Was verbirgt sich jetzt im Inneren dieser Tafelberge? Sie sind natürlich schwer zu erreichen. Manche kann man erklimmen. Das ist dann schon eine heftige Kletterroute zum Teil, die man da absolvieren muss. Und manche sind tatsächlich auch nur mit dem Hubschrauber zu erreichen. Selbst das Dorf am Fuß der Tepuis ist so isoliert, dass die Menschen, die dort leben, wenn sie in die nächste Stadt kommen wollen, müssen sie mit dem Kanu paddeln. Und das dauert dann 5 bis 6 Tage. Also es ist wirklich, wirklich weit von allem entfernt.
Ihr habt da Leben vorgefunden oder da sind die Forscher dran, wie es mal vor allem auf unserem Planeten gegeben hat. Im Grunde genommen lebende Steine.
Ja, also im Inneren dieser Höhlen sind wir auf so Strukturen gestoßen, die an Korallenriffe erinnern. Die sehen so ein bisschen aus wie ja, ein Riff, nur es hängt eben an der Decke und ist in der Dunkelheit. Und bei der Analyse haben die Forscher eben herausgefunden, nein, das sind lebendige Steine, sogenannte Stromatolithen, also Bakterien, die so ein Silikatskelett bilden, also ein Gesteinsskelett. Aber die leben auch noch. Es ist jetzt nicht nur eine Gesteinsstruktur, sondern tatsächlich eine Bakterienkolonie. Und das ist total irre, weil das gibt es nicht mehr oft auf unserem Planeten. Die meisten dieser Strukturen sind ausgestorben und nur noch in ganz besonderen Salzgewässern zu finden oder eben tatsächlich in dieser Tiefe. Und das ist faszinierend, weil viele von diesen Mikroben, das ist so eine Mikrobengemeinschaft aus verschiedenen Arten, benutzen, um am Leben zu bleiben in dieser Dunkelheit, Antibiotika, um sich sozusagen gegen andere Bakterien zu verteidigen. Und diese Stoffe, die kann man nun auch nutzen, und das wird auch gerade erforscht, um Antibiotika zu entwickeln gegen Krankheitserreger, gegen die wir uns wappnen wollen, weil sie sehr schnell Resistenzen entwickeln gegen herkömmliche Medikamente.
Also ein Grund, warum die Forscher da diesen wahnsinnig komplizierten Weg auch auf sich nehmen.
Genau, das ist einer der Gründe, der sie antreibt. Und ein anderer ist zu erkennen, okay, wie könnte Leben vielleicht auf anderen Planeten aussehen, in denen die gleichen Elemente vorhanden sind und auch vielleicht Höhlen, in denen sich solche Lebensformen entwickeln könnten.
Lieber Lars, du bist oft ganz nah dabei, wenn Mutter Erde der Puls genommen wird als Expeditionsreporter. Du hast einen besonderen Fokus auf die wissenschaftliche Erfassung unseres Planeten und du hast daher auch deine Frage mitgebracht.
Plus eins. Die Antwort.
Und bei unserer wöchentlichen Rubrik bekommen wir Unterstützung von Katharina van Bronswijk, Psychologin und Verhaltenstherapeutin, Sprecherin der Psychologists and Psychotherapists for Future und Autorin des Buches, das passt tatsächlich jetzt gleich sehr, Klima im Kopf, Angst, Wut, Hoffnung, was die ökologische Krise mit unseren Emotionen macht. Hallo Katharina.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du Zeit hast, Lars.
Hallo Katharina, ja. Ich habe mich gefragt, da ich ja sehr oft mit diesen Folgen von Klima und Naturzerstörung zu tun habe, wie kommt man jetzt aus psychologischer Sicht eigentlich dazu, die Zuversicht zu behalten? Was sind da so die Kniffe, dass man nicht daran verzweifelt, dass alles, ja, dass es schwieriger wird und dass wir zu langsam vorankommen mit Natur- und Klimaschutz?
Also wie immer im psychologischen Bereich würde ich sagen, da ist die Antwort leider gar nicht so einfach, sondern es braucht sozusagen einen Prozess. Und ich glaube, eine wichtige Zutat ist, ein Stück weit mit den Gefühlen, die das in einem auslöst, in den Kontakt zu kommen und das emotional zu verdauen. Das ist ein bisschen wie bei Liebeskummer. Also ein Stück weit muss man da leider durch, das irgendwie verarbeiten, dass sie eben in dieser Welt leben und dass sie noch so ist, wie sie ist. Und ich sage noch, weil das ist eigentlich die zweite Zutat. Und zwar dann, nachdem man im Kontakt mit diesen Gefühlen ist, diese Gefühle nutzen zu lernen, weil Emotionen eben Bedürfnisanzeiger sind. Die zeigen uns, wenn Dinge schief laufen und geben uns dann eigentlich die Energie, uns darum zu kümmern, dass diese Probleme beseitigt werden können. Und dann ist sozusagen der zweite Schritt zu gucken, was sind eigentlich die Dinge, die ich gut kann, die Orte, an denen ich unterwegs bin, wo ich etwas dazu beitragen kann, dass sich was verändert und dass es wieder besser wird. Und dann kann man sowas wie Wirksamkeit erleben. Also entweder individuell als Selbstwirksamkeit, so heißt das dann in der Psychologie, oder im Kollektiv mit anderen gemeinsam, dann nennt sich das kollektives Wirksamkeitserleben und das ist das, was am besten gegen Klimaangst oder gegen andere unangenehme Gefühle im Umgang mit dem Klima hilft, dass man eben zusammen erlebt, wir können auch an den großen Hebeln was verändern, wir können tatsächlich dazu beitragen, dass diese Probleme irgendwie gelöst werden können und es wieder besser wird.
Ja, das deckt sich tatsächlich auch so mit meinen Erlebnissen auf den Expeditionen, dass ich dann immer merke, so die Forschenden, zum einen hilft es ihnen, wenn sie miteinander sprechen und sagen sie auch selber, dass sie zum Beispiel jetzt in der Korallenriffforschung, dass es ihnen wahnsinnig hilft, als Gruppe zusammen irgendwie da ranzugehen und zum anderen da tatsächlich auch neue Korallen anzupflanzen, auf ihrer Ebene zu tun, was man eben tun kann. Natürlich hat man dann so mehrere Ebenen und dann an einigen Ebenen, zum Beispiel jetzt der großen Weltpolitik, der großen Emissionsfragen, da kommt man natürlich alleine dann auch wieder nicht ran. Und da frage ich mich so, oh, wie bleibt man da ja zuversichtlich, ohne daran zu verzweifeln, dass man manche Dinge nicht alleine bewegen kann?
Natürlich können wir die Welt nicht alleine retten und wir können sie auch in unserer kleinen Bezugsgruppe nicht retten. Und ich glaube, das ist tatsächlich eher was für das Thema Verdauen. Also das tatsächlich emotional zu verarbeiten und ein Stück weit die Dinge, die wir eben nicht verändern können. Und wir können uns da schon vielleicht ein bisschen mehr zutrauen, als man so normalerweise denkt. Menschen können doch mehr Wirksamkeit entfalten, als sie so üblicherweise über sich denken. Aber der Teil, den wir eben nicht verändern können, den müssen wir leider irgendwie akzeptieren lernen. Und ich finde, da steckt ein Stück weit auch, ja, vielleicht sowas wie eine humanistische Lernaufgabe drin. Also so das Vertrauen in die Menschheit wiederzufinden oder nicht zu verlieren, nicht aufzugeben, dass es eben ganz viele wunderbare Menschen auf diesem Planeten gibt, die sich mit einem gemeinsamen dafür einsetzen und dass es vielleicht am Ende eben doch gut gehen kann. Das wissen wir leider noch nicht.
Braucht man denn diese Zuversicht eigentlich vor allem, damit es einem nicht zu schlecht geht angesichts der Nachrichtenlage, oder braucht man diese Zuversicht, um in Aktion zu bleiben?
Ich würde sagen beides. Ich möchte nicht an der Weltlage verzweifeln, weil das bringt uns ja leider auch nicht weiter. Also wenn jetzt alle verzweifelt sind und die Hände beim Kopf zusammenschlagen, dann wird die Welt davon ja auch nicht besser, eher das Gegenteil. Und gleichzeitig ist das eben etwas, was ein wichtiger Antrieb ist. Also wenn ich irgendwie eine Richtung habe, in die ich denken und handeln kann, dann hilft mir das auf jeden Fall besser, mit der Welt fertig zu werden.
Geht euch das nicht auch manchmal so, dass ihr das Gefühl habt, es ist alles so fürchterlich und dann zwei Augenblicke später habt ihr es vergessen? Ich frage mich manchmal, ob das so ein natürlicher Reflex des Menschen ist, dass er dann sozusagen einfach auf eine andere Farbe schaltet, um weiter durch den Tag zu kommen. Und ich frage mich, wie man da eine Balance hinkriegt zwischen diesem Überwältigtsein und der Verdrängung.
Mir hilft es irgendwie immer total, wenn man sich vergegenwärtigt, jeder kleine Schritt, jetzt zum Beispiel im Klimaschutz, jeder Bruchteil eines Grades, den sich die Erde nicht erwärmt, hilft schon. Jede Art, die wir erhalten können und die nicht ausstirbt, hilft uns auch. Und ich glaube, das hilft so ein bisschen auch so diese von dieser Verdrängung wegzukommen, weil das natürlich ein natürlicher Reflex ist, den kenne ich auch, den kennen wir, glaube ich, alle. Aber der bringt uns natürlich nicht weiter.
Katharina, darf ich dich persönlich fragen? Du hast da natürlich eine besondere Sicht drauf als Psychologin, aber du bist ja auch eine Person, die sich sehr stark engagiert. Hast du Hoffnung?
Mal mehr, mal weniger, würde ich sagen. Also, die Frage ist ja, worauf man seine Hoffnung richtet. Mir ist immer wichtig, also mehr so im Sinne einer Zuversicht, tatsächlich eine eher aktive Hoffnung zu pflegen, sage ich jetzt mal. Also ich habe schon die Hoffnung darauf, dass wir das Ding noch irgendwie wuppen können, wenn tatsächlich jetzt viele Menschen aktiv werden und sich dann auch was bewegt. Aber Hoffnung kann ja auch passiv sein, wenn man sich so darauf ausruht, dass man denkt, ja, die anderen werden schon machen und ich muss dazu nichts beitragen. Und das ist eigentlich ein Zustand, den ich nicht so angenehm finde.
Also ja, weil es ist ja auch eine Strategie tatsächlich auch von AktivistInnen, die dann sagen, Hoffnungslosigkeit kann auch was Aktivierendes haben. Also die auch vor Augen fühlen, hallo, wir dröhnen gerade mit dem Planeten auf folgende Kipppunkte zu. Das ist ja auch was Wachrüttelndes, etwas, was sozusagen einen in Aktion bringen kann. Oder sagst du als Psychologin, Katharina, das lähmt auch am Ende.
In diesem Fall kommt es darauf an, ob ich dann auch noch weiß, was ich mit dieser Angst machen soll, die dann entsteht. Also wenn ich hoffnungslos oder ängstlich bin wegen der drohenden Katastrophenszenarien, die ja nun auch nicht komplett unrealistisch sind, dann ist ja die Frage, was mache ich damit? Und wenn man so mit dem Rücken zur Wand steht, dann braucht man halt einen Ausweg, damit man sich dann auch bewegen kann. Wenn ich diesen Ausweg nicht sehe, also wenn ich für mich irgendwie keine Handlungsmöglichkeiten sehe, dann bleibt der Psyche halt nur tatsächlich der Weg der Verdrängung. Das hatten wir ja gerade schon. Das ist dann der Schutzmechanismus, der uns lebensfähig hält. Und deswegen ist es eine extrem wichtige Leistung der Psyche, dass in so einem Moment wir dann verdrängen. Und tatsächlich machen das sehr viele in unserer Gesellschaft. Das war jetzt Ergebnis einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage letztes Jahr, 2023, dass 2/3 der deutschen Bevölkerung sich so ins Private zurückziehen und so in ihrem Schneckenhaus wohlig einrichten, weil sie mit der Welt da draußen überfordert sind. Und das kann ich auch voll und ganz verstehen, wenn einem sozusagen nie so die richtigen Hebel der Veränderung präsentiert werden und man dann so keine Kanalisierungsrichtung für seine Gefühle hat.
Also du sagst, mit Gefühlen in Kontakt kommen, Selbstwirksamkeit erfahren, indem man sich auch organisiert, indem man Gleichgesinnte trifft. Aber für die tägliche Routine, ich habe das so häufig gehört in den letzten 2 Jahren oder schon noch länger in meinem Umfeld, dass Leute sagen, wir sind überfordert, wir halten es nicht mehr aus, diese Nachrichten, auch auf politischer Ebene. Wir reden ja jetzt vor allem über die Natur, aber gut, das ist ja auch vermischt, aber was würdest du vielleicht noch empfehlen für so eine tägliche Nachrichtenroutine oder für eine Hygiene, sagen wir mal, mit der Realität genug in Kontakt zu bleiben und nicht ganz wegzuschalten?
Ja, ich glaube, das ist sehr individuell unterschiedlich. Wie viel ertrage ich so? Ich glaube, dass es schon wichtig ist, irgendwie so ein bisschen Bescheid zu wissen, weil man sich dann einfach besser darauf einstellen kann, was da so auf einen zukommt. Also ich persönlich gucke sozusagen einmal am Tag die Tagesschau. Das sind meine 15 Minuten Nachrichtenkonsum. Da kann man dann eben für sich gucken, was ist das Medium, was mir zusagt und wie viel davon ertrage ich, ohne dass meine Laune zu schlecht wird. Ich würde auch empfehlen, das nicht gleich als allererstes nach dem Aufstehen zu machen und vielleicht auch nicht als allerletztes vorm Schlafen gehen, sondern mehr so irgendwann dazwischen, dass man noch ein bisschen Abstand hat, was Angenehmes zu machen, dann um die Stimmung wieder so ein bisschen zu retten. Und ich glaube, dass es auch super ist, wenn man das ein bisschen ausgleicht, weil wir haben ja so einen Negativfehler in der Nachrichtenberichterstattung. Es werden ja einmal die Ausnahmen, die Aufreger präsentiert in den Schlagzeilen. Erstens ist unser Gehirn irgendwie darauf trainiert, als Steinzeitgehirn, dass es Angstschlagzeilen ganz super spannend findet. Und gleichzeitig macht es ja auch Sinn, etwas mit Newswert, also die Ausnahme irgendwie zu berichten und nicht, dass super viele Leute halt nicht mit dem Flugzeug abgestürzt sind, sondern super viele Flugzeuge sicher gelandet sind. Das berichtet man ja nicht. Und deswegen so als Ausgleich würde ich sagen, gegen diesen Negativtrend in Nachrichten würde ich mir explizit auch nochmal positive Nachrichten gucken. Und da gibt es ein paar Nachrichtenseiten, also das Good News Magazin zum Beispiel, die haben auch eine App, kann man sich auf dem Handy dann so die 5 bis 8 positiven Meldungen des Tages noch angucken oder Perspective Daily. Also es gibt so ein paar Nachrichtenseiten, die explizit eben auch nach den positiven Meldungen gucken. Und dann kann man das so ein bisschen ausgleichen und stellt fest, nee, ist nicht alles scheiße und sind auch nicht alle Menschen böse, sondern es gibt tatsächlich auch Dinge, die vorangehen und die sich zum Positiven entwickeln.
Wir hatten Unterstützung von der Psychologin und Verhaltenstherapeutin Katharina van Bronswijk. Hab vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für dich.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch von mir, Katharina. Und das mit den positiven Geschichten werde ich natürlich als Journalist auch mitnehmen und versuchen, zu einem neuen Narrativ mit Positivbeispielen beizutragen.
Ja, wichtig ist nicht nur die Positivbeispiele, sondern vor allen Dingen den Menschen zu sagen, was sie halt tun können. Also wie kann ich Teil dieser positiven Entwicklung sein? Was kann ich da beitragen?
Ja.
Ich danke dir vielmals, Katharina.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Wenn Sie eine Frage haben, wir klären sie hier gerne für Sie. +1@deutschlandradio.de. Lieber Lars, du hast einen großen Traum, lange Zeit, Tiefsee. Hast du jetzt hinter dir 1000 Meter tief, bist du unterwegs gewesen? War es so schön, so faszinierend, wie du dir das vorgestellt hast?
Besser, viel besser. Also es war einfach eine unglaubliche, unvergessliche Erfahrung. Ich hatte das Glück, ja mit einem der wenigen Tauchboote unterwegs sein zu können, die tatsächlich in mehr als 1000 Meter oder gerade so 1000 Meter Tiefe hinabtauchen können.
Und was begegnet einem dabei?
Na, man sieht im Scheinwerferlicht plötzlich so Tiefseegeschöpfe vorbeihuschen. Das können Tiefseegarnelen sein oder Tintenfische oder auch Fische mit so riesigen Glubschaugen, die halt natürlich das wenige Licht, was dann noch in dieser Zwischendämmerlichtzone herrscht, verarbeiten können. Es ist quasi nicht vorhersagbar. Und das macht es auch gerade so interessant. Aber wir haben zum Beispiel ein paar sehr spannende Tintenfische gesehen, die ja 2 verschiedene Augen haben, um einmal nach oben und einmal nach unten zu schauen. Und ja, also es war total faszinierend, weil die direkt vor die Linse schwimmen und man sie sehen kann, als wenn man selber in der Tiefsee ohne U-Boot unterwegs wäre.
Ich habe bei meiner Familie eine Frage in Auftrag bekommen, die ich dir jetzt gerne weiterreichen würde. Beim Studium deiner Artikel kam die auf. Wie geht man bei minus 30, minus 40 Grad auf Toilette? Kommt das Klopapier vorher in den Toaster, um überhaupt irgendwie handlungsfähig zu sein?
Der Klassiker, ja. Also
ja. Man friert doch fest.
Ja, also es ist tatsächlich so, jetzt bei den Polarexpeditionen, was wir dann in diesen Zeltcamps oft hatten, war so eine Toilettenkiste mit so einem Styroporrand, so dass man den zumindest gut sitzt. Und ja, das Klopapier sollte auf jeden Fall trocken bleiben, sonst hast du tatsächlich ein Problem, dass es frieren kann. Aber es geht irgendwie dann doch besser, als man tatsächlich denkt.
Du hast mir mal erzählt, dass du eine Wissenschaftlerin bei einer Expedition, die Zahnbürstenhälse abgebrochen hat, um Packgewicht zu sparen. Gibt es trotzdem irgendwas, wo das auch so krasses Regime ist jetzt sozusagen da, was du überall hin mitnimmst? Gibt es einen persönlichen Lars-Abromeit-Gegenstand?
Also ich hätte jetzt und habe auch immer noch Fotos von meiner Familie dabei. In der Tiefsee zum Beispiel habe ich auch deshalb schon ein Foto mitgenommen, um von dem Foto wiederum ein Foto zu machen. Auch dass sozusagen meine Kinder und meine Frau auch zumindest im übertragenen Sinne mit in der Tiefsee dabei waren. Und ja, das habe ich eigentlich immer. Das ist immer schön, auch wenn es mal nicht gut läuft und man einfach denkt, boah, dieser jetzt wieder Schneesturm oder es geht einfach nicht voran mit der Forschung, das sind ja auch so Probleme oder es gibt halt nichts Vernünftiges mehr zu essen. Dann ist es immer aufbauend, sich nochmal so ein bisschen an die Familie zu Hause zu erinnern, ja.
Es war mir eine wirklich große Freude. Lars Abromeit, Expeditionsreporter und Autor, bis an den Rand der Welt, sein aktuelles Buch. Vielen Dank, lieber Lars, für den Besuch. Alles Gute auf deinen Reisen, wir werden von dir lesen.
Ja, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht, Utz. Und ja, wer mehr erfahren will in meinem Buch und natürlich auch auf Instagram, kann man mir folgen und dann sehen, was ich so alles in der Welt erlebe.
Alles klar, danke dir.
Danke auch.
In unserer zweiten Podcast-Folge der Woche erzählen wir die Geschichte von Plus-1-Hörerin Alva. Sie hat uns eine Mail geschrieben. Seit letztem Jahr ist für sie auf einmal nichts mehr, wie es war.
Niemand kann sich vorstellen, dass nichts mehr geht, außer auf der Couch zu liegen, weil man keine Kraft hat für nichts. Und dass dein Gehirn auf einmal, du irgendwo stehst und ich weiß, gewohnte Wege, ne, dass ich nicht wusste, wo muss ich jetzt irgendwie lang?
Es geht in dieser Geschichte darum, wie es ist, wenn das Leben einem plötzlich einen Strich durch die Rechnung macht. Die ganze Geschichte im Podcast-Feed bei Plus1. Schön, dass Sie bei uns waren. Empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen Sie uns eine Wertung, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Plus1 läuft jeden Sonntag zwischen 10 und 12 auf Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Utz Dreger. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Plus1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur, Autorin unserer Miniserie Sonja Heitzmann, Technik Ralf Perz, Producerin Bettina Konradi, moderiert habe ich, Utz Dreger.